Ja, zunächst einmal wünsche ich allen einen guten neuen Morgen, eine gute neue Woche, vor der wir stehen. Es ist ja eine Woche, auch letzte Woche schon, in der in den Medien sehr viel berichtet wird über die Familienpolitik in unserem Lande. Also da gibt es Auseinandersetzungen, nicht nur einfach so zwischen den Parteien, Lagern, sondern auch innerhalb einer Partei und dann, man kann auch sagen, innerhalb der Christenheit. Und ich rede also von der Familienpolitik und ich möchte auch heute die Predigt dazu halten, wobei das kam jetzt sozusagen an tagespolitischem Geschehen dazu. Mir liegt sehr viel daran, im Moment einfach mal durchzubuchstabieren, worin liegt unsere Verantwortung? Wir hatten schon die Verantwortung als Christ, Verantwortung, die wir haben als Gemeinde. Und heute möchte ich schauen, wo liegt die Verantwortung, die wir haben als Eltern. Und da kann man schon mal so grob den Ablauf sehen. Wir kommen dann auf die einzelnen Dinge zu sprechen. Also was ist unsere Verantwortung als Eltern? Und ich sage das auch, vielleicht sind jetzt ja einige unter uns, die sagen, ich bin kein Elternteil. Vielleicht sogar Klammer auf, Klammer zu, Gott sei Dank. Es mag auch welche geben, die sagen, gut, das ist eine Phase meines Lebens, die liegt schon lange Zeit zurück. Aber ich denke doch, dass wir alle aufgefordert sind, auch in dieser Frage der Elternschaft, in der Frage, was denn nun Verantwortung heißt als Eltern, auch da Stellung beziehen zu können. Ob wir nun aktuell in dieser Frage stecken, weil wir selber Kinder zu Hause haben, oder eben auch nicht. Was ist unsere Verantwortung? Ich habe mal mitgebracht, es gibt ganz gute Ratgeber, zum Beispiel Brennpunkt Seelsorge von der Offensive junger Christen. Eine kleine Hilfe kann das oft sein. Da gibt es so einen schönen Aufsatz hier. Kinder viel zu anstrengend. Kinder machen unglaublich viel Stress. Sie rauben den Schlaf. Sie lassen einen nicht fertig ausreden, sie gestatten keine Pausen, sie lassen einen nicht planen, nicht fertig denken. Man ist überhaupt mit Kindern niemals fertig, beziehungsweise man ist ganz fertig. Kinder belasten die Ehe, Kinder machen Sorgen, Kinderkrankheiten, Kindergartenprobleme, kein Bock auf Schule, Hausaufgabenstress. Also das ist die Lebenswelt von Eltern. Weiß nicht, wer sich darin wiederfindet. Und man kann sagen, kann das, da hinten winkt jemand, sehr schön. Da kann man sich wieder entdecken und ich kann gut verstehen, wenn Eltern sagen, es ist gut, wenn ich meine Verantwortung als Eltern auch abgeben kann. Oder zumindest teilen kann. Das ist ja auch Teil dieser Debatte, die im Moment geführt wird. Ja? Wo ist meine Verantwortung, wo kann ich Verantwortung abgeben? Und ich glaube aber auch, dass man da sehr schnell in dieser Versuchung steckt und eben, wenn man das mal so durchbuchstabiert und aktuell drinsteckt, dann auch sagt, das wäre eigentlich ganz schön. Ich habe irgendwo einen Platz, wo ich meine Kinder mal abgeben kann, Verantwortung auch abgeben kann. Und so kann man auf der einen Seite Verantwortung sehen, aber ich glaube auf der anderen Seite, wenn ich in der Bibel lese, wenn ich schaue, wie sieht Bibel eigentlich Elternschaft, wie sieht sie Familienleben, dann denke ich, dass da mit dem Wort Verantwortung nicht nur Belastung mit gemeint ist, sondern mit Verantwortung steckt vor allem auch drin, dass das eine großartige Auszeichnung ist für Eltern. Und dass uns da etwas zugetraut wird, nicht nur zugemutet wird, ja, sondern was zugetraut wird, ist was ganz Tolles. Du darfst Verantwortung tragen für deine Kinder. Das ist was ja, was Schönes auch, ja, wonach wir eigentlich uns ausstrecken dürfen und sagen dürfen, das traut uns Gott zu. Gott traut uns zu, dass wir Kinder nicht nur in die Welt setzen, das auch, das traut er uns auch zu, aber auch Kinder erziehen. Und das ist also etwas, was uns auszeichnen darf auch. Unsere Verantwortung. Die Bibel gibt uns da eine ganze Menge an der Hand. Ich finde das ganz schön. Ich habe mal hier die Bibel unserer Konfirmanden mitgebracht und da steckt viel über den Glauben drin, ganz klar, aber das ist auch ein ungeheuer praktisches Buch. Und vielleicht das praktisch, also das, die Bibel ist ja nicht nur ein Buch, besteht aus vielen Büchern. Und gibt es zumindest eins, was also ganz furchtbar praktisch ist. Und das ist das Buch der Sprüche. Da hat einer all die Lebensweisheiten gesammelt und hat sie in ein Buch gepackt. Und das ist mein Predigttext heute, stammt auch aus diesem Buch der Sprüche. Gleich im Kapitel 1 beginnt das schon sehr praktisch zu werden. Und man kann das auch dann mal lesen, eben auf Erziehungsfragen, auf Familienfragen hin. Da wird das total praktisch. Von den Amerikanern habe ich gelernt, die sagen, du kannst dir ganz viele Ratgeber kaufen, wobei das ja im amerikanischen Büchermarkt noch viel, viel mehr Ratgeber gibt. Und man ist dann vielleicht versucht, auch wenn man mal sich so einem Thema Erziehung und Familie widmet, zu sagen, also es gibt den Ratgeber und den Ratgeber. Gibt es also, wie gesagt, im amerikanischen Buchsektor Hülle und Fülle. Aber ich habe Christen kennengelernt in Amerika, die haben gesagt, das Geld kannst du dir alles sparen, wenn du einfach mal im Buch der Sprüche nachschlägst. Also so viel Lebensweisheit drin und im Grunde genommen auch die ganzen Bücher, der Buchmarkt, der Ratgeber, die haben alle ihre Weisheit auch nur aus diesem Buch geschöpft. Also wenn, rate ich, Geld zu sparen und mal in das Buch der Sprüche hineinzuschauen, ist wunderbar praktisch, alle Lebensbereiche werden da abgedeckt, da kann ich was von lernen. Und das wollen wir heute Morgen mal gemeinsam tun. Ich lese uns das mal vor aus Sprüche 1, die Verse 7 bis 19. Kleiner Ausschnitt, aber viel Inhalt. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Lebensweisheit und Selbstbeherrschung ab. Mein Sohn, denke immer an die Ermahnungen deines Vaters und habe die Weisung deiner Mutter stets vor Augen. Wenn du auf ihre Worte hörst, wirst du Ehre und Anerkennung erlangen. Wenn gottlose Leute dich beschwatzen, dann hör nicht auf sie. Sie wollen dich überreden und sagen, komm, wir legen uns auf die Lauer und erschlagen jeden, der vorbeikommt, am liebsten rechtschaffene Menschen. Wir überraschen und beseitigen sie restlos, so schnell, als hätte der Erdboden sie verschluckt. Denk an die Beute, die uns winkt. Wir werden reich sein. Mach mit, wir teilen gerecht. Mein Sohn, lass dich nicht von ihren Überredungskünsten täuschen. Gib dich bloß nicht mit ihnen ab. Denn sie haben nur Böses im Sinn. Jederzeit sind sie zum Mord bereit. Es ist sinnlos, ein Fangnetz vor den Augen der Vögel auszubreiten. Sie fliegen davon. Ganz anders diese Verbrecher. Sie stellen sich selbst eine Falle und rennen auch noch hinein. Sie verspielen ihr eigenes Leben. So geht es jedem, der darauf brennt, sich an fremden Hab und Gut zu bereichern. Er wird dabei umkommen. Also vielleicht ist uns das so vor Augen, wie praktisch Gottes Wort ist. Und darum auch meine erste Überschrift, sich am Vater aller Väter orientieren. Nicht wahr, das ist ja merkwürdig. In fast allen Lebensbereichen, wo ich so drüber nachdachte, da suchen wir unser Ziel dadurch zu erreichen, dass wir uns Vorbilder nehmen. Also im sportlichen Bereich, da sucht man sich auch als junger Mensch schon Vorbilder und sagt, dem möchte ich nacheifern. Die Fußballjungs unter uns, vielleicht auch Fußballmädchen, die ziehen dann auch gleich das Trikot an. Da steht der Name schon mal drauf, Schweinsteiger, Podolski. Und dann hofft man, dass man über kurz oder lang in deren Fußstapfen tritt. Also man sucht sich ein Vorbild und wandelt dem nach. Oder es läuft wieder im Fernsehen, Deutschland sucht den Superstar. Weiß nicht, wer das schaut. Aber interessant ist ja dabei, das sind junge Menschen, Jungs und Mädchen, die haben auch ihre Vorbilder, ihre Idole, singen deren Lieder und orientieren sich an diesen Vorbildern und wollen einmal da stehen, wo diese Vorbilder stehen. Auch im beruflichen Bereich kann das ja sein, ja, dass ich solche Vorbilder vor Augen habe und sage, ich möchte einmal diesen Beruf ergreifen. Fängt in der Schule jetzt immer schon im achten Schuljahr, machen die schon Praktika, schwärmen aus in Obertshausen, die jungen Leute, und schauen sich da mal an, wie ist das denn, wenn ich in einem Büro arbeite, wenn ich in einer Werkstatt arbeite, wenn ich in einem Laden arbeite. Und dann haben sie da Vorbilder und das ist dann ihr Berufsziel. Und das ist gut so, dass man solche Vorbilder dann vor Augen hat und sich darin orientiert. Aber, und das ist meine Frage, wo lernt man denn eigentlich Vater und Mutter sein? Ja? Für alles andere gibt es also eine ganze Reihe von Schulen, sehen wir auch hier in Obertshausen. Es gibt natürlich unsere allgemeinbildenden Schulen, aber es gibt eben darüber hinaus für die Sportler unter uns, gibt es Vereine, in denen trainiert wird, gibt es ganz viele Trainingsplätze, Trainingshallen, da kann man sich einüben darin. Für die Musiker gibt es unter uns, gibt es die Musikschule hier in Obertshausen, gibt Musiklehrer. Ich muss, um meinen Beruf zu ergreifen, reicht es nicht, ein Praktikum zu machen, sondern dann geht es auch weiter, dass ich 3 Jahre in der Lehre bin. Oder ich entscheide mich zu studieren, wie auch immer, ich muss jedenfalls lernen. Und nochmal meine Frage, wo haben wir denn Vorbilder dafür, dass wir gute Väter und gute Mütter werden? Wenn es so ist, dass wir in einer Zeit leben, wo Elternschaft, wo Vaterschaft, Mutterschaft nicht hoch im Kurs stehen und viele Väter und Mütter eher darunter seufzen, dann wird es ja schwierig. Wo lerne ich das, wenn ich es noch nicht mal zu Hause bei den eigenen Eltern lernen kann? Und um es das extrem zu zeigen, viele Jungs wachsen ohne Väter auf. Wo sollen die lernen, was es heißt, Vater zu sein? Schwierige Situation. Schwierige Situation. Und ich sage es nochmal, mein erster Punkt, sich am Vater aller Väter zu orientieren, das scheint mir der einzige Ausweg in dieser Situation zu sein. Wirklich zu sagen, es gibt zumindest einen Ort, um nicht zu sagen ein Buch, an dem kann ich nachlesen, was es heißt, wie Gott sich das gedacht hat mit Familie, wie Gott sich das gedacht hat mit Eltern sein, wie Gott sich das gedacht hat, Vater zu sein, Mutter zu sein. Und ich hoffe, wir nehmen das aus diesem Gottesdienst mit, dass wir sagen können, dieses Buch ist wirklich auch ein ganz, ganz praktisches Buch. Ich gebe gleich noch, wir haben schon gehört aus dem ersten Buch der Bibel, dem Buch Genesis, Familiengeschichte von Abraham. Im Grunde kann man, im Alten Testament hat man so viele Familiengeschichten vor Augen. Wobei ich muss dazu sagen, die Familiengeschichten im Alten Testament, also nicht, dass man da jetzt glückliche und zufriedene Familien erwartet. Ja, also wenn man das mal durchliest, ob nun Abraham, Isaak, Jakob oder später bei den Königen Saul, David, Salomo, das waren keine vorbildlichen Familien. Also das sind eher so Negativfolien, wo man sagen kann, okay, so mache ich es nicht. Ja? Und die Bibel beschönigt da auch nichts. Ja? Aber sie berichtet uns, erzählt uns von diesen Familiengeschichten und das ist sehr viel Familiengeschichte und da wird sie auch sehr praktisch. Und da heißt es, auch davon zu lernen. Luther hatte eine Idee, er hatte die Idee vom Hausvater und ich denke, weil Luther von der Bibel her kam und wusste, wie praktisch die Bibel ist, war ihm daran gelegen zu sagen, ich muss dafür sorgen, dass Gottes Wort so unter die Leute kommt, dass sie es auch wirklich mit hineinnehmen in ihr Alltagsleben und das heißt eben auch Familienleben und das Leben als Vater und Mutter. Und weil er diese Idee vom Hausvater hatte, hat er 1529 2 Bücher geschrieben, ein kleines und ein großes. Und das kleine habe ich uns mal mitgebracht. Das heißt, der kleine Katechismus. Manche haben das als Konfirmand kennengelernt. Eigentlich war das anders gedacht von Luther. Eigentlich war das gedacht als Hilfe für die Pfarrer und Lehrer seiner Zeit, aber eben auch gerade für die Väter, für die Familienväter seiner Zeit, so ein kompaktes Büchlein an die Hand zu geben, zu sagen, pass auf, hier, das kannst du zum Unterricht in deiner Familie verwenden, da hast du schon mal ganz kompakt all das, was du brauchst, um deine Kinder auch zu erziehen. Luther war immer ein bisschen drastisch, der hat zum Beispiel auch gesagt in diesem Zusammenhang, und wenn deine Kinder das nicht lernen wollen, dann gibst du ihnen auch nichts zu essen. Ja. Also das ist sehr drastisch gewesen, aber es zeigt ja nur, wie wichtig das Luther war, dafür zu sorgen, das muss unters Volk. Und er hat extra auch nicht mit irgendwelchen Glaubensfragen begonnen. Ja, da hätte er jetzt sagen können, also gut, jetzt müssen wir erstmal was den Leuten beibringen über Gott und Jesus und den Heiligen Geist. Nein, er hat gesagt, es muss praktisch sein und hat deshalb die 10 Gebote vorne angestellt. Er sagt, das hat mit dem Leben der Leute zu tun, das hat mit dem Leben auch der Familie zu tun und darum soll das vorne anstehen. Weil das brauchen die Familien, die brauchen ja praktische Sachen. Ja? Und da war Luther vorne weg. Und dann ist ganz interessant, wie er auch diese 10 Gebote dann für die Familie sozusagen zubereitet. Also er nimmt immer ein Gebot, zum Beispiel das erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Das ist noch Luthers Deutsch. Was ist das? Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Zweites Gebot. Und dann heißt das, was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben. Drittes Gebot, was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben. Viertes Gebot, was ist das? Ach, das ist übrigens bei Luther, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben. Das fünfte Gebot, kennen wir alle, du sollst nicht töten. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben. Sechstes Gebot, kann man schon jetzt raten, was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben. Vor jedes Gebot, vor jeder Erklärung der 10 Gebote setzt er vorneweg, wir sollen Gott fürchten und lieben. Das ist das Erste, was er sozusagen in die Häuser geben möchte, allen an die Hand geben möchte, die erziehen, ob nun Pfarrer, Lehrer oder Mütter und Väter. Wir sollen Gott fürchten und lieben. Das setzt er vor allen anderen Geboten. Und darum auch, das ist mein erster Punkt, ja, zu sagen, wenn es darum geht, darüber nachzudenken, was heißt es, mit Gott in der Familie zu leben, wie kann das praktisch werden, dann heißt es zunächst einmal Gott fürchten und Gott lieben, Gott zu achten. Oder um es mal in einem anderen Wort zu sagen, was uns vielleicht gebräuchlicher ist, es geht um das Thema Respekt. Und ich glaube, dass das auch der Punkt ist, ja, wo unsere Gesellschaft heute auch am stärksten herausgefordert ist. Ja? Also die Frage, wo erleben wir das, ja? Dass gegrüßt wird. Die jungen Leute, die älteren Leute grüßen. Wo einem die Tür aufgehalten wird, wo einem Platz gemacht wird. Alles ganz praktische Dinge, die alle mit Respekt zu tun haben. Ich will aber jetzt nicht sagen, wir haben einfach damit zu tun, dass unsere junge Generation respektlos geworden ist. Ich fürchte, auch da geht es darum, und darauf zielt ja Luther auch mit seinem kleinen Katechismus, dass er sagt, der Respekt geht da verloren, wo wir Gott gegenüber keinen Respekt mehr haben. Da fängt es an. Wo uns Gott egal ist, da werden uns als nächstes die Eltern egal, da werden uns eigentlich alle egal. Und dann ist mir alles egal. So sieht Luther das. Die Frage des Respekts untereinander, auch unter den Generationen, ist für Luther immer erst die Frage auch nach dem Respekt, den ich gegenüber Gott habe. Und dann kann ich mich fragen, ja, auch als Eltern fragen, welchen Platz nimmt Gott in meinem Leben ein? Respektiere ich das, was Gott sagt? Und das erleben dann ja auch meine Kinder, dass sie merken, für meinen Vater, für meine Mutter zählt das, was in diesem Buch steht. Meine Eltern haben Respekt vor diesem Buch. Und dann lernen sie Respekt. Kinder werden kaum etwas respektieren, was ihre Eltern nicht respektieren. Da sind sie sehr schnell dabei, uns zu kopieren. Und da, wo Respektlosigkeit unter uns Raum gewinnt, unter uns, das heißt der Eltern oder auch der älteren Generation, da wird auch die jüngere Generation nicht hinten anstehen. Aber wir haben diesen Erziehungsratgeber, die Bibel. Und ich möchte einfach nochmal herausgreifen aus dem Text, den ich schon gelesen habe, einiges, wo Gottes Wort ganz praktisch wird. Ganz praktisch wird und uns auf diese Weise auch helfen kann. In unseren Familien, in unserem Elternsein, in unserem Vater und Muttersein. Ich finde es ganz interessant, also auch dieser Text beginnt ja, hatten wir jetzt letztlich schon, mit der Ehrfurcht vor dem Herrn. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Ich würde mal so weit gehen und sagen, man kann mal das Wort Erkenntnis mit Erziehung oder ersetzen und dann heißt das, alle Erziehung beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Alle Erziehung beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Das ist das A und das O. Das ist der ganze tragende Grund für eine Erziehung, für eine gelingende Erziehung. Ehrfurcht vor dem Herrn. Hatte ich schon angesprochen. Und dann geht es weiter, dass wir als Eltern stellvertretend auch an Gottes Stelle stehen. Mein Sohn, heißt es in Vers 8, mein Sohn, denke immer an die Ermahnungen deines Vaters und habe die Weisung deiner Mutter stets vor Augen. Eigentlich ist ja das Buch der Bibel, ist so das Buch, in dem viele Ermahnungen stehen auf der einen Seite, viele rote Ampeln, viele Stoppschilder, aber auf der anderen Seite auch Weisungen, Vorfahrtsschilder, grünes Licht und da kann ich mich dran orientieren. Und interessant, ja, dass es hier im Buch der Sprüche heißt, Vater und Mutter übernehmen das. Vater und Mutter kennen sich aus mit Ermahnungen und Weisungen. Vielleicht ist das auch ein psychologischer Hinweis, dass es hier heißt, der Vater, das ist der, der ist zuständig für die Ermahnungen und die Mutter ist zuständig für die guten Ratschläge, für die Weisungen. Die Mutter berät. Vielleicht kennen wir das auch so aus unseren Familien, vielleicht ist das bei uns zu Hause auch so, wobei das auch wieder eine Frage ist dann in unserer Gesellschaft, in der oft auch der Mutter alleine die Erziehung überlassen bleibt und die Frage dann ist, wo bleibt das mahnende Wort des Vaters, wo ist der strenge Vater, gibt es den noch oder ist das auch ein gesellschaftlicher Trend, der Vater als Kumpel, als guter Freund, der dann eben vergisst, das zu tun, was hier heißt in der Bibel, eben auch ein ermahnendes Wort zu sprechen. Oder überlassen das auch die Väter so ganz leicht und sagen, Mutter, oder weiß nicht, ob sie Mutter zu ihrer Frau sagen, Frau, ich überlasse das dir mit den Kindern, mach du das mal mit denen aus. Und dann ist es die Mutter, die all die Auseinandersetzungen zu führen hat. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, die Bibel ist voll von Familiengeschichten. Der Abraham hatte da seine Geschichte mit seinem Sohn Isaak und noch vielen anderen Söhnen haben wir gehört, die wir vielleicht so gar nicht kannten. Da war schon im Grunde etwas nicht in Ordnung gewesen. Und bei Isaak kann man dann nachlesen, wie sich das von Familie zu Familie auch überträgt und die Komplikationen noch verstärkt. Da ist ja die Auseinandersetzung, Isaak hat zwei Söhne, Jakob und Esau, rivalisierende Zwillingssöhne. Und da ist auch die Mutter die berät, aber nun, wir kennen alle, wie die beraten hat. Da heißt es, Esau hasste Jakob, weil dieser ihn betrogen hatte. Er nahm sich vor, wenn mein Vater gestorben ist und die Trauertage vorbei sind, dann werde ich Jakob umbringen. Also ich hoffe, dass das nicht unsere Familiensituation widerspiegelt, dass die Rivalität unter den Kindern so stark ist, aber das ist zumindest hier beschrieben. Ja, Rivalität unter den Kindern ist oft genug der Anlass für Auseinandersetzungen in der Familie. Und dann kommt Rebekka. Rebekka erfuhr von seinem Plan und ließ Jakob zu sich rufen. Dein Bruder will sich an dir rächen und dich umbringen, flüsterte sie ihm zu. Darum befolge meinen Rat, flieh zu meinem Bruder nach Haran und bleib so lange dort, bis sich Esaus Zorn wieder gelegt hat. Ja, da ist sie also wirklich die berät, kann man jetzt noch streiten, ob das ein guter Ratschlag war, vielleicht schon zunächst mal die beiden Kontrahenten auseinanderzubringen. Und ein paar Verse weiter ist es dann Isaak, der seinen Sohn zu sich kommen lässt. Und da heißt es, er segnete ihn und schärfte ihm ein, heirate niemals eine Einheimische, nimm dir keine Kanaaniterin zur Frau. Es ist besser, du gehst nach Mesopotamien zur Familie deines Großvaters und heiratest eine Tochter deines Onkels Laban. Da ist also der Vater derjenige, der etwas einschärft. Ja, so sind die Rollen verteilt. Da mag was dran sein. Das jetzt nicht weiter verfolgt, aber es ist, denke ich, auch ganz interessant, was Psychologen heute zu diesem Thema sagen. Und das deckt sich in vielen Fällen, das ist immer wieder das Überraschende, auch mit dem, was schon die Bibel uns sagt. Der Vater ermahnt, die Mutter berät, nehme ich diese Verantwortung wahr? Nehme ich es wahr, dass ich Erzieher meiner Kinder bin und nicht nur Freund, Freundin? Weiß ich um den Sinn von Strafen? Weiß ich um den Sinn von Strafen? Da ist die Bibel ganz offen damit. Auch das Buch der Sprüche an anderen Stellen, dass sie auch von dem Sinn von Strafen weiß. Und ich glaube, auch das hat mit Respekt zu tun, dass wir bereit sind, auch Kinder zu bestrafen. Natürlich noch die Frage, wie das im Einzelnen auszusehen hat. Sicherlich hier ein probates Mittel, Streithähne auseinanderzubringen, zu isolieren. Hat in meiner Erziehungspraxis, in unserer Erziehungspraxis haben wir das auch gelernt, wie gut und wie wichtig das ist, Kinder zu isolieren und zu schauen, ich gebe dem Kind die Chance, mal für einen Moment allein zu sein und zu überlegen, was ist da eigentlich passiert. Der nächste ganz konkrete Ratschlag im Vers 10, da heißt es nämlich, wenn gottlose Leute dich beschwatzen, dann hör nicht auf sie. Sie wollen dich überreden und sagen, komm, wir legen uns auf die Lauer und so weiter. Da ist das ganze Problemfeld Umgang. Welchen Umgang pflegen eigentlich meine Kinder, ist damit gemeint. Und da werden einige Verse drauf verwendet, ja, diesen falschen Umgang zu beschreiben, wie sie locken, ja. Und wenn unser Wochenspruch, wenn der eben dieses Thema hat, die Werke des Teufels zu zerstören, das ist nicht mehr unser Sprachgebrauch vielleicht, ja, aber der Sache nach, denke ich, geht es immer noch um dasselbe. Ja. Die Frage, was will da alles Einfluss nehmen auf unsere Kinder, Einfluss nehmen auf unser Familienleben? Welchen Umgang pflegen meine Kinder? Ich weiß nicht, ob wir als Eltern so schnell diese Fragen beantworten könnten oder auch als Großeltern. Was lesen meine Kinder? Gut, wenn sie überhaupt noch lesen. Aber was lesen meine Kinder? Was sehen meine Kinder sich an? Was hören meine Kinder so? Was sind das für Texte? Vielleicht auch noch praktischer gefragt, was trinken meine Kinder so, wenn sie unbeaufsichtigt sind? Was trinkt ihr so? Vielleicht sogar die Frage, was rauchen Sie? Wenn ich bei mir aus dem Pfarrhaus gehe, dann kann ich immer riechen, was geraucht wird. Okay. Worüber reden meine Kinder? Wo treffen sie sich? Und wozu treffen sie sich? Ja? Den falschen Umgang verhüten kann ich nur, wenn ich auf all diese Fragen auch eine Antwort geben kann. Und das ist nicht, dass man sagt, Kontrolle, du kontrollierst mich. Ja, das ist unsere Verantwortung als Eltern zu kontrollieren. Das ist nichts Falsches, Kinder zu kontrollieren, klare Absprachen mit den Kindern zu treffen und zu sagen, ich möchte, dass du mich darüber informierst, wann du wo bist, dich dort mit wem triffst. Und wenn man entdeckt, dass diese klaren Absprachen nicht eingehalten werden, dann eben auch die nötigen Konsequenzen zieht. Natürlich, die Bibel sagt das auch, der Mensch, ganz lapidar, ist böse von Jugend auf. Das liegt jetzt nicht an dieser oder jener Generation, sondern das liegt an uns Menschen, dass in uns dieser Drang ist, dieser Hang ist, auszubrechen. Und wenn das noch verstärkt wird durch das, was uns locken will, was uns überreden will, dann ist es umso größer die Verantwortung, als Eltern auch zu kontrollieren. Weiß ich, was meine Kinder tun und treiben? Weiß ich, mit wem sie sich treffen? Wer ist das? Das sollte uns beschäftigen, uns bewegen, genau zu fragen, auch mal bei den Eltern dann zu fragen, was machen denn meine Kinder, wenn sie bei euch sind? Habt ihr das im Blick? Wisst ihr darum? Falschen Umgang und dann dieser falsche Umgang hier, der in Sprüche beschrieben wird, der hat ja das eine Ziel und das wird so schön dann gesagt, denk an die Beute, die uns winkt. Wir werden reich sein. Also das war schon vor 3000 Jahren anscheinend ein Lebensziel gewesen. Denk an die Beute, wir werden reich sein. Und das ist meine Frage, ja, was sind so Zielsetzungen, die wir in unserer Familie haben, leben und Zielsetzungen, die wir auch an unsere Kinder weitergeben? Gibt es solche Zielsetzungen? Unsere Kinder werden immer irgendwelche Ziele haben. Und ich glaube auch dieses Ziel, sich an fremden Hab und Gut zu bereichern, auch das wird ein Ziel sein, weil das unsere Gesellschaft letztlich auch irgendwo lebt. Ja? Und da muss man was entgegensetzen, da muss man sagen können, was ist denn unser Ziel? Haben wir als Familie ein Ziel vor Augen oder verschiedene Ziele vor Augen? Wenn schon nicht das unser Ziel ist, dass wir andere Leute übers Ohr hauen wollen, dann haben wir vielleicht ein anderes Ziel. Und möchte nochmal positiv sagen, ich meine, das ist auch das Positive an dieser Familiengeschichte von Abraham, Isaac und Jakob. Da wird immer, wenn man da liest, auch vom Segen Gottes die Rede sein. Und Jakob kann das so sagen zu seinem, oder Isaac kann das sagen zu seinem Sohn Jakob, der Segen, den ich empfangen habe von meinem Vater Abraham, den gebe ich weiter. Und er segnet auch seinen Sohn Jakob. Und dieser Segen ist immer auch eine Verpflichtung, diesen Segen weiterzugeben. Und wenn das in Familien geschieht, ja, dass das, was sie an Segen von Gott empfangen haben, auch weitergegeben wird, das wäre doch ein lohnendes Ziel. Ja, dass ich sage, das, was wir als Familie von Gott erkannt haben, das geben wir weiter an die nächste Generation. So ein Dominoeffekt. Und dann zieht sich das auch durch Familien. Irgendwas wird sich immer durch Familien durchziehen. Wir haben das in der Hand, wir entscheiden das. Als Großeltern, als Eltern entscheiden das mit, welche Ziele geben wir weiter an unsere Kinder. Genesis 28, 4. Gott segnete Abraham, dieser Segen, sagt Jakob, ging auf mich über und jetzt gilt er dir und deinen Nachkommen. Das hat Gott meinem Vater Abraham versprochen. Was hat Gott mir in meinem Leben versprochen? Habe ich diese Versprechen Gottes in meinem Leben vor Augen, die ich an meine Kinder weitergeben kann? Und dann lasst uns darum ringen, dass wir von Gott hören in unserer Situation, damit wir zielgerichtet leben können. Nicht in den Tag hinein leben können, sondern zielgerichtet leben können. Und am Ende noch, haben wir noch Zeit dafür, was die Bibel uns ja auch in allen Ecken und Enden zeigt. Ich habe es schon erwähnt, das sind keine heile Weltgeschichten, kein heiles Familienleben-Geschichten. Da ist ganz viel von Versagen die Rede. Und das stimmt. Wir versagen. Ich weiß nicht, ob jemand gibt, der sagen würde, also bei uns, bei mir zu Hause hat es nie Versagen gegeben. Und das Schöne ist, und darum liebe ich die Bibel auch, dass sie auch für dieses Versagen eben eine Antwort bereithält. Ich darf oder ich werde versagen, sage ich mal so. Ich werde versagen, auch als Vater werde ich versagen, als Mutter werde ich versagen. Ich werde an meine Grenzen kommen. Meine Kinder werden mich immer an meine Grenzen bringen. Und selbst wenn ich noch so gefestigt bin, nach 1, 2, 3 schlaflosen Nächten, nach vielen bohrenden Fragen, nach Auseinandersetzungen mit meinen Kindern im Teenageralter, da bin ich irgendwann weich gekocht. Und dann kommt das wahre Ich zum Vorschein. Aber dann ist auch wieder die Frage, wie gehe ich mit meinem Versagen um? Wie gehe ich damit um? Und wie lernen mich meine Kinder kennen in den Momenten, wo ich erkenne, ich habe versagt? Und ich finde das schön, wenn Kinder das erleben können, dass auch Eltern das so sagen können, es tut mir leid, es tut mir leid. Und wenn Kinder das so hören von den Eltern, was bewirkt das denn wieder? Bewirkt das doch, dass Kinder lernen, sagen, auch meine Eltern machen Fehler, aber sie vertuschen die Fehler nicht. Sondern sie können das so sagen, es tut mir leid, ich habe einen Fehler begangen. Das ist ja Gottes Ziel mit uns auch, dass wir zu unseren Fehlern stehen. Unsere Fehler benennen, auch vor Gott benennen können, aber dann auch vor den anderen benennen können, auch vor unseren Kindern benennen können und sagen können, ich möchte neu anfangen, ich möchte da nochmal ganz neu anfangen. Ich glaube, dass das unseren Kindern ein ganz wunderbares Vorbild gibt. Wir brauchen nicht immer nur die Eltern, die nie irgendeinen Fehler machen, sondern sie brauchen Eltern, die zu Fehlern stehen und bereit sind, an ihren Fehlern zu arbeiten und neu anzufangen. Da möchte Gott auch uns Mut machen. Ich glaube, dass so ein Ort sein kann, nochmal zum Schluss so was Praktisches für uns, auch für mich persönlich, für uns als Eltern, ist es eine Möglichkeit, zumindest auch in Hauskreisen. Hauskreise sind ja Gruppen, ich weiß nicht, ob wir die alle so vor Augen haben, so, wir haben im Moment so rund 20 Hauskreise, in unterschiedlichen, denke ich, auch Lebensaltern. Und unser Hauskreis ist ein Hauskreis, so, das ist so plus minus 40. Wir alle haben Kinder, für die wir Verantwortung tragen. Und das halte ich für einen ganz guten Ort, um auch darüber zu sprechen, wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wo bin ich da an Grenzen gelangt? Kann man sich austauschen? Ich glaube, dass das wichtig ist, dass es solche Orte gibt. Keiner muss mit seiner Erziehung mit seinen Kindern alleine stehen. Er kann sich den Rat auch von anderen suchen. Ich denke, das ist eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit, da sich mit Gleichgesinnten, mit anderen, die auch in der Situation sich befinden, zusammenzutun. Gemeinsam Gottes Wort auch auf diese Frage hin abzuklopfen, gemeinsam das Versagen einzugestehen, gemeinsam zu beten, gemeinsam damit zu rechnen, dass Gott uns nicht nur diese Verantwortung gegeben hat als Eltern, sondern dass Gott uns damit auch ermutigen möchte, unseren Kindern all das zu geben, was Gott uns schenken möchte.